Einen schönen guten Morgen allen zusammen. Ich habe seit langer Zeit mal heute wieder eine Krawatte an. Und heute Morgen haben schon zwei Leute an mir rumgezupft und gesagt, die Krawatte sitzt schief. Ich hoffe, sie sitzt jetzt gerade. Nicht, dass ihr der einzige Eindruck heute bleibt, dass meine Krawatte schief war. Denn ich hoffe, dass ich euch ein paar andere Sachen auch noch mitgeben kann. Ja, abgesehen von Predigtreihen, die wir so ein, zwei Mal im Jahr hier haben, hat der Prediger hier eigentlich relativ freie Auswahl für seine Themen. Hat Vor- und Nachteile. Ich habe dieses Mal, da Simon hat es ja schon gesagt, mich für ein Thema entschieden. Thema heißt eigentlich Freiheit, was ich darunter zu verstehen, aber da kommen wir gleich noch drauf dann ja. Und habe mich so nach einigem Zögern eigentlich dafür entschieden, es doch zu machen, weil es doch ein paar, wie soll ich sagen, Dinge anlehnt an die Predigtreihe, an die vergangene, der letzten vier Sonntage. Aber ich habe gedacht, da Glauben leben, Glauben weitergeben, das ist eigentlich was, was man nicht in vier Predigten abhandeln soll, sondern das ist eigentlich was ganz Wesentliches, was ganz Entscheidendes eigentlich in unserem christlichen Leben, in unserem christlichen Alltag. Und es schadet dann nichts, wenn sich der eine oder andere Gedanke da immer wieder mal wiederholt. Haben wir ja auch, ich gehe mal davon aus, alle von euch waren in der Schule, da ist es eigentlich das Prinzip, Wiederholung durch Wiederholung behält man. Manchmal lernt man auch durch Schmerzen, wenn man manche Dinge nicht so schnell kapiert und andere nachhelfen müssen. Also wenn euch das eine oder andere heute Morgen bekannt vorkommt, dann ist es durchaus möglich und ich hoffe, dass er nicht so schnell abschaltet und trotzdem dabei bleibt, weil es sind auch ein paar Gedanken und der Schwerpunkt, wie gesagt, meiner Predigt heute Morgen ist auch ein bisschen ein anderer. Ich habe als Grundlage für die Predigt habe ich einen Text aus dem 1. Korintherbrief gewählt, im Kapitel 9. Ich lese da die Verse 16 bis 23 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, hinter mir mitlesen. Habe ich was falsch gesagt? Okay. Dann müsst ihr halt zuhören. Also, ab Vers 16. Denn wenn ich Gottes gute Nachricht verbreite, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ich muss sie verkündigen. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Wäre es mein freier Entschluss gewesen, könnte ich Lohn dafür erwarten. Wenn das aber nicht so ist, habe ich eine Aufgabe bekommen. Worin besteht dann mein Lohn? Er besteht darin, dass ich das Evangelium kostenfrei weitergebe und auf das verzichte, was mir dafür zusteht. Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz des Mose halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin, ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Bis hierher. Ja. Ja, die christliche Gemeinde in Korinth, die lag dem Paulus sehr am Herzen. Er war ja ungefähr so anderthalb Jahre, war er dort, hat er mitgearbeitet und hat auch, als er weitergezogen war, immer versucht, Kontakt zu halten zu der Gemeinde. In der Regel geschah das damals durch Briefe, nicht getippt oder nicht mit dem PC ausgedrückt, sondern handgeschriebene Briefe, die dann häufig abgeschrieben wurden und dann als Kopie, als handgeschriebene Kopie weitergereicht wurden. Und das hat ja auch zur Folge gehabt, dass diese Briefe heute zum größten Teil erhalten sind und den Weg in die Bibel gefunden haben. Der vorliegende 1. Korintherbrief ist eigentlich der zweite Brief, den Paulus an die Korinther schreibt. Der erste ist trotz aller Sorgfalt wohl doch verloren gegangen. In diesem Brief erhält Paulus besorgniserregende Nachrichten über das Verhalten der Menschen, der Gläubigen, der Christen in der Gemeinde in Korinth oder in den Gemeinden in Korinth. Und das hat ihn dazu veranlasst, diesen Brief zu schreiben. Deshalb liegt das Augenmerk in diesem Brief vor allem auch darum, wie sich der christliche Glaube im Alltag äußern soll, denn ja, beziehungsweise nicht äußern sollte. Und wie bei allen biblischen Büchern oder bei allen Briefen, die den Weg in die Bibel gefunden hat, gilt es nicht nur den Korinthern damals, sondern hat auch uns heute im 21. Jahrhundert doch noch einiges zu sagen. Paulus schreibt hier viel von Freiheit, von Verzicht und dass er diese Freiheit dafür einsetzt, damit wenigstens einige, haben wir gerade gelesen, wenigstens einige den Weg zu Jesus Christus und somit zum ewigen Leben finden, um Menschen zu gewinnen. Das war sein Hauptmotiv, hat er ja in jedem Satz auch hier geschrieben. Christus hat ihn befreit von all den Abhängigkeiten, die vorher sein Leben so bestimmt hat. Und er, Jesus Christus, ist der Grund dafür, dass er das jetzt auch tut, dass er seine Dienste tut in den verschiedenen Gemeinden. Freiheit. Paulus war frei von solchen Dingen. Wie leben wir unsere Freiheit? Christen neigen dazu, ihren Glauben durch Grenzen zu definieren. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ein guter Christ tut dies oder tut das. Oder ein guter Christ tut dies oder das nicht und verhält sich so oder so nicht. Ich lasse das jetzt mal bewusst offen. Vielleicht könnt ihr da eure eigenen Gedanken einsetzen. Aber die Grenzen, die wir setzen, die unser Leben prägen, sind es von Gott gesetzte Grenzen oder sind es von Menschen gemachte Grenzen? Wie gehen wir damit um, wenn andere Menschen ihre Grenzen anders setzen? Jesus Christus hat durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha Menschen dazu befreit zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Eine Gemeinschaft in diesem Leben und vor allem aber auch darüber hinaus. Und nichts und niemand kann uns mehr trennen von dieser Gemeinschaft, von der Liebe Gottes. Das kann aber auch dazu führen, dass diese Freiheit ausgenützt wird oder ausgelebt wird, mit der Konsequenz, dass andere Menschen darunter leiden und vielleicht auch das Ansehen Gottes in den Schmutz gezogen wird. Korinther haben das wohl getan, haben ihre Freiheiten sehr großzügig ausgelebt und für die Rechtfertigung ihr persönliches Verhalten in Anspruch genommen. Christus hat uns ja frei gemacht, wir dürfen ja alles tun. Und so gab es Streit und Spaltungen um den richtigen Glauben. Ihr kennt vielleicht alle oder einige von euch kennen das vielleicht. Die einen sagen, wir sind Anhänger des Apollo, die anderen sagen, wir sind Anhänger von Paulus. Können wir schnell abhaken, aber wie sieht es bei uns heute aus? Wir sind die Etegeler oder wir sind die Brüder oder wir sind die Ephegeler oder wir sind die Pfingstler oder wir sind die katholischen, evangelischen, Methodisten, Baptisten, Mennoniten, was es noch alles gibt. Und jeder grenzt sich so ein bisschen ab gegen den anderen. Ja, so schreibt Paulus, ich habe alle Freiheiten, aber ich lebe sie nicht aus zu meinem Vorteil. Ich nutze das nicht zu meinem Vorteil. Er verweist auch darauf, was ihm durch seine Dienste in der Gemeinde eigentlich zustehen würde, an Bezahlung, an Entlohnung, an Versorgung. Aber er hat es nie in Anspruch genommen. Er verzichtet deshalb darauf, um anderen kein Anstoß zu sein, um unabhängig zu sein, um vielleicht auch das sagen zu können, was ihm wirklich wichtig ist und von niemand abhängig zu sein. Um Menschen zu gewinnen, nicht um selber sich zu verwirklichen. Die Verse aus Kapitel 9, die haben einen Menschen des 16. Jahrhunderts ganz stark bewegt und veranlasst, seine Gedanken darüber in einem kleinen Büchlein zusammenzufassen. Der Titel des Buches heißt »Von der Freiheit eines Christenmenschen« und der Autor kennt er vielleicht auch, der eine oder andere heißt Martin Luther. Da legt er in 30 Thesen legt er eine der Grundlagen des christlichen Glaubens. Und ich gehe jetzt nicht auf alle 30 ein, ich gehe auf die erste ein, weil die ist mir eigentlich die wichtigste gewesen. Ihr könnt sie diesmal etwas größer mitlesen. Ja. Die erste These lautet, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese zwei Sätze liegen klar bei Paulus vor. 1. Korinther 9, ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ebenso Römer 13, ihr sollt niemand etwas schuldig sein, außer dass ihr einander liebt. Liebe aber die ist dienstbar und untertan dem, was sie liebt. Es gab auch damals schon Leute, die vor allem den ersten Teil dieser These für sich in Anspruch genommen haben und die dann letzten Endes zu dem Bauernaufstand geführt hat, den Luther dann wieder mit sehr harschen Worten auch dagegen Stellung bezogen hat. Weil wenn die alle sagen, wir sind niemand mehr untertan, dann haben die halt gemeint, wir brauchen keine Herrschaft mehr über uns zu haben. Das nur am Rande. Luther geht bei diesem Büchlein von der Doppelnatur des Menschen aus. Das heißt, der Mensch ist Körper und Seele. Und die Seele, der unsterbliche Teil eines Menschen, so schreibt er später, wird nicht durch Äußerlichkeiten, durch Halten von Gesetzen fromm und gerecht, sondern allein durch das Halten, durch die Gnade aufgrund des Glaubens. Und andererseits verliert sie auch nicht das Heil, wenn sie Kontakt hat mit Menschen, die sich nicht an Gottes Ordnungen halten. Der Glaube wiederum aber zeigt sich im Leben, im Verhalten, im Leben des Alltags, so wie ja zum Beispiel der Mensch oder wie wir unsere Freiheit leben. Freiheit heißt jetzt demzufolge nicht, dass alles erlaubt ist, sondern christliche Freiheit ist Befreiung zum Dienen am Nächsten. Christliche Freiheit heißt verzichten, um andere für Christus zu gewinnen, wie Paulus es geschrieben hat. Ja, das Thema Freiheit, also der Simon hat vorher gesagt, er hat viele Fragen, ich gebe die Antworten. Ich gebe nicht viele Antworten, vielleicht gebe ich ein paar Anstöße dann, wie das sein kann. Aber Freiheit ist ein wertvolles Gut, müssen wir ja wirklich auch sehen dann, ja. Und nicht viele Menschen können das ja eigen nennen. Freiheit heißt selber entscheiden zu können, wie man leben möchte. In Deutschland haben wir da sehr viele Freiheiten. Freiheiten, die durchs Grundgesetz abgesichert sind. Wir haben Religionsfreiheit, wir haben die freie Berufswahl können wir machen, wir können unseren Wohnort frei wählen, wir können in gewissen Rahmen haben wir auch Meinungsfreiheit, können wir sagen, was wir wollen. Aber grenzenlose Freiheit gibt es nicht, auch nicht in unserem Land, auch nicht in unserem Grundgesetz. Weil Grenzenlosigkeit heißt Chaos, heißt Anarchie. Und Grenzüberschreitungen haben Konsequenzen. Ich weiß es nicht, ob der oder die eine von euch schon mal im Gefängnis war wegen Gesetzesüberschreitungen. Aber ich weiß, dass es einige hier gibt und ich muss mich damit einschließen, die aufgrund von Übertretungen von Gesetzen im Straßenverkehr schon mal haben was zahlen müssen. Und ich gehe mal davon aus, ich weiß es von manchen von euch hier, die auch schon mal solche Gesetze überschritten haben. Eine relativ freie Gesellschaft ist, wie gesagt, etwas sehr Wertvolles und das sollte uns dankbar machen. Und wir können dankbar sein, in einem freien Land zu leben, auch in Deutschland hier. Aber um wie viel mehr wert ist die Freiheit, die Christen durch Jesus Christus bekommen? Freiheit, die uns unabhängig machen kann in allen Lebenssituationen. Wenn euch der Sohn frei macht, sagt Jesus im Johannesevangelium, dann seid ihr wirklich frei. Dann seid ihr wirklich frei. Frei für die Gemeinschaft mit Gott, frei vom Streben nach immer mehr, nach immer besser, nach immer sicherer, nach immer komfortabler. Frei davon, uns immer nur um unsere eigenen Anliegen zu drehen. Frei von Angst vor der Zukunft, frei auch davon, das Heil zu verlieren, indem wir mal was Schlechtes machen oder tun oder sagen. Wir werden diese Freiheit, die Christus uns schenkt, aber nur dann in seinem ganzen Ausmaß erfahren, wenn wir uns ganz und gar fallen lassen können in die Arme Gottes, in jeder Situation. Wir singen, reden viel davon, dass Gott, dass Jesus alles für uns ist. Aber spiegelt sich das auch in eurem Leben, in meinem Leben? Ist das wirklich so oder sind das nur Worte? Und es ist einfach, solche Aussagen zu treffen, wenn alles gut läuft, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Es ist aber was ganz anderes, wenn du durch tiefe Täler gehen musst und dich fragst, wo ist nun Gott? Wo ist nun dein Gott? Diese Einflüsterungen, die dann auch kommen. Gerade dann zeigt sich, wie frei wir wirklich sind oder wie sehr wir an unserem wohlgeordneten Leben mit all seinen Annehmlichkeiten hängen. Und auch wenn ich viel darüber rede, über Freiheit und Freisein gerade, habe ich in der Vorbereitung auf diese Predigt wieder mal gemerkt, wie unfrei ich wirklich noch in vielen Dingen bin. Aber auch wie Paulus, ich jage dem nach. Ich möchte das. Es ist anstrengend und nicht einfach. Denn ich bin überzeugt, schreibt er an anderer Stelle im Römerbrief, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Glaubst du das? Können wir das glauben? Wenn du verlierst von deiner Sicherheit, wenn dir Wertvolles verloren geht, wenn deine Heimat verloren geht, wenn du deine Heimat verlassen musst, wenn dein Geld plötzlich nichts mehr wert ist, dein Arbeitsplatz verloren hast, deine Gesundheit, dein Partner. Glauben wir das, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann? Freiheit in Christus zu haben, heißt Halt zu haben, auch in schweren Zeiten. Halt an einem liebenden Gott und nicht an den vergänglichen Dingen des Lebens. Festzuhalten. Christus befreit zum ewigen Leben. Das Leben hier und jetzt. So viel Segnungen wir da auch erfahren dürfen und Bewahrungen. Aber es ist nichts anderes als eine Durchgangsstation. Paulus hat die Freiheit in seinem irdischen Leben dazu genutzt, um andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Er hat sein Leben auf dieses Ziel hin ausgerichtet, damit möglichst viele ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer haben können. Wir neigen dazu, uns in unserem irdischen begrenzten Leben gut einzurichten, ziehen uns zurück in die Wohlfühlatmosphäre unserer christlichen Kreise, unserer Familien. Wir mehren und verteidigen unsere Erkenntnisse und klagen darüber, wie schlecht die Welt ist, die anderen, die Andersdenkenden. Zu wissen, was Gott uns in seinem Wort der Bibel sagen möchte, ist wichtig. Aber Erkenntnis oder das Halten von Geboten macht uns nicht frei. Kontakt mit Andersdenkenden, Schwachen oder Schwachgewordenen trennt uns auch nicht von der Liebe Gottes. Oder mal sonntags nicht in den Gottesdienst zu gehen, Entschuldigung, dass ich das sage, und sich vielleicht um jemanden zu kümmern, trennt uns nicht von der Liebe Gottes. Der Grund, warum wir als Nachfolger Jesu noch hier sind und nicht schon in der Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater, ist nicht, uns in einem immer höheren geistlichen Stand zu versetzen, sondern ist der, dass wir Menschen für Christus gewinnen sollen. Und das geht nun mal nicht, wenn wir uns nur in unseren eigenen Kreisen bewegen. Paulus schreibt es hier, denn obwohl ich frei bin und von keinem Menschen abhängig, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Nicht um alle zu gewinnen, sondern um so viele wie möglich. Ich komme in letzter Zeit einiges in anderen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften herum, lerne dabei liebe Menschen kennen, die alle Jesus lieben und die auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, ihm zu dienen. Aber sie haben alle eines gemeinsam, oder sie erwecken alle einen Eindruck. Sie erwecken den Eindruck einer mehr oder weniger geschlossenen Gesellschaft, die sich selber oftmals genug sind. Sie feiern sonntags ihren Gottesdienst mit lieben Freunden und Bekannten, oft im Kreis ihrer eigenen großen Verwandtschaft. Unter der Woche haben sie ihre Gemeindeveranstaltungen, ihre Hauskreise oder treffen sich mit anderen christlichen Freunden, um sich gegenseitig zu erbauen. Sie planen ab und an eine Evangelisation oder andere Veranstaltungen, um Außenstehende zu erreichen, wozu meist nur die Frommen aus anderen Gemeinden kommen. Vor Weihnachten und Ostern sind sie dabei besonders aktiv. Kommt euch das bekannt vor? Ist das bei uns nicht auch so? Tendenzen? Wie viele Menschen aber finden in diese Kreise hinein? Dauerhaft hinein? Einige Christen kommen von anderen Gemeinden und schaffen das, integriert zu werden. Aber wie sieht es aus mit denen, mit solchen, die sich mit den frommen Gepflogenheiten nicht so gut auskennen? Wie sieht es dann aus, sollte sie doch jemand mal hierher verirren? Finden sie einen Platz? Nehmen wir sie an oder sehen wir in ihnen nur ein Missionsobjekt, dessen wir uns am Sonntagmorgen annehmen und ihnen dann eine gute Woche wünschen? Ich habe den Eindruck, dass sich viele Gemeinden schon viel zu weit aus dieser Welt zurückgezogen haben und die Situation der Menschen, die nicht zu ihren frommen Kreisen gehören, gar nicht mehr kennen? Ist es aus Angst, in etwas hineingezogen zu werden? Ist es Überheblichkeit, besser zu sein? Ist es Gleichgültigkeit oder Unverständnis? Oder einfach, weil man zu viel Zeit für die eigenen Bedürfnisse braucht? Wir haben unsere Erkenntnisse, wollen uns mit denen anderer nicht mehr auseinandersetzen, höchstens nur, um unseren eigenen Standpunkt weiterzugeben und andere zu überzeugen. Aber, schreibt Paulus auch im Korintherbrief, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir wissen nicht alles. Und ich habe so in der Vorbereitung habe ich gedacht, wir kommen ja aus der Corona-Zeit raus. Und Corona ist so ein bisschen ein Beispiel dafür. Die Fronten sind klar. Es gibt auf der einen Seite die Impfbefürworter, die wissen alles, die haben alles geklärt. Es gibt auf der anderen Seite die Impfgegner, die auch alles wissen, die auch alles geklärt haben. Jeder fühlt sich im Besitz der Wahrheit oder der richtigen Erkenntnis und keiner hört mehr auf den anderen. Man geht sich aus dem Weg, man ist nicht mehr gemeinsam unterwegs, auch als Christen. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, uns einander in unserer Unterschiedlichkeit stehen zu lassen, gerade auch als Christen. Und was ist das für ein Zeugnis, für eine Predigt, wenn wir uns gegenseitig anfeinden, weil wir eine andere Erkenntnis bei was auch immer haben. Was soll die Welt, die Menschen, die Christus nicht kennen, denn denken von uns? Worüber streiten die sich? Die kapieren das doch gar nicht, über was wir streiten manchmal. Den anderen erstmal stehen lassen. Ich brauche ja nicht seine Überzeugung annehmen, aber den anderen erstmal stehen lassen, ohne ihn gleich auszugrenzen. Das war die Maxime des Paulus. Heute lebt er nach den Regeln der Tora, um Juden zu gewinnen. Morgen sitzt er zusammen mit anderen Menschen, die Götzenopferfleisch essen oder das Götzenopfern, das Götzen geweiht ist. Übermorgen verzichtet er auch darauf, um die Menschen zu gewinnen, die damit Probleme haben. Das ist praktizierte Freiheit in Christus, Dinge zu tun und zu lassen, um anderen zu helfen, zu Jesus zu kommen. Sich auf die Ebene der anderen zu begeben, seine gewohnte fromme Komfortzone zu verlassen, die Gewohnheiten, die Lebensumstände, die Sprache der Menschen kennen, die man erreichen möchte. Apropos Sprache. Wir predigen den Menschen, dass im Kreuz Jesu Rettung durch das Blut Jesu Christi ist. Blut, welches uns reinwäscht von allen unseren Sünden. Wir singen nicht mehr, wir machen Lobpreis. Wir rufen die Menschen auf zur Bekehrung, zu einem Leben in der Heiligung, fordern sie auf, dem Heiligen Geist Raum zu geben, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir nennen das Jüngerschaft, für das es ein demütiges Herz braucht. Und wir benutzen dabei eine Bibelübersetzung, die möglichst nahe am Urtext liegt, weil wir diese nun mal seit Kindesbeinen an gewohnt sind. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, fallen uns bestimmt noch eine Menge solcher Aussagen ein, die für Menschen mit biblischem Hintergrund klar sind, aber für Menschen, welche diesen Hintergrund nicht haben, die verstehen da oft nur Bahnhof. Was meint denn der oder die? Sprache kann trennen, Sprache kann ausgrenzen und eine gemeinsame Sprache verbindet. Also wenn ich als Urschwabe in rein Schwäbische schwätze und fahre nach Norddeutschland und dort ist jemand, der spricht nur platt und keiner ist bereit, auf den anderen zuzugehen, da findet keine Beziehung statt. Da ist keine Beziehung möglich. Man versteht sich nicht. Der reitet vom Bahnhof, der weiß nicht, wovon wir reden. Und Sprache verändert sich auch, ob wir das gut finden oder nicht. Deswegen müssen wir manchmal auch vielleicht uns anstrengen, mal eine andere Sprache zu reden oder die Sprache der Menschen wieder zu hören oder zu verstehen oder zu sprechen. In einer Sprache zu reden, die Menschen verstehen, die nicht so versiert sind in dem frommen Sprachgebrauch, das ist aber anstrengend. Das habe ich gemerkt bei der Vorbereitung. Denn ja, wenn man dann plötzlich manche Begriffe, sollte man dann sich anders ausdrücken. Paulus war frei von Regeln und Konventionen, von Gesetzen und Traditionen, wenn es darum ging, die gute Nachricht von Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Und vor allem zu solchen Menschen, die sie noch nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben, die von Kindesbeinen an damit vertraut waren. Ich glaube, wir fürchten zu oft schlechte Einflüsse, haben Angst vor Veränderungen, hängen an unseren Traditionen, an der Gemeinschaft mit Menschen, an die wir uns gewöhnt haben oder mit denen wir sogar verwandt sind und tun uns schwer, für neue, andere, schwache oder schwach gewordene zu öffnen. Wir sind nicht frei für die Begegnung mit Menschen, die anders sind, anders denken, andere Gewohnheiten haben. Unsere Formen des Glaubens und Lebens in der Verantwortung vor Gott nicht verstehen oder Probleme haben, dies zu akzeptieren. Vielleicht haben wir auch Angst, dass zu viel an Öffnung gleichbedeutend ist mit Anpassung an die Welt und fühlen uns in unserer Identität als Gemeinde bedroht. Aber wie sagt Jesus in Matthäus 16, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Das Ziel des Paulus ist, wie schon ein paar Mal gesagt, Menschen zu gewinnen, Menschen davon zu überzeugen, der Botschaft der Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus Glauben zu schenken, damit das Leben im Hier und Jetzt Sinn und Ziel bekommt und mit dem irdischen Tod nicht endet, sondern dass der unsterbliche Teil, die Seele, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater hat. Paulus folgt dabei Jesus Christus, der ihn genau dazu berufen hat. Jesus hat alles aufgegeben, um Menschen zu gewinnen. Er hat sich nicht gescheut, mit solchen in Kontakt zu treten, die schwach waren oder außerhalb der damals gültigen religiösen, gesellschaftlichen Normen lebten. Er hatte Kontakt mit Ehebrechern, Betrügern, mit Huren, mit Schwachen, mit Verzweifelnden, mit Trauernden, mit Habgierigen, mit Geldgierigen und was auch noch alles. Zu was sind wir berufen? Wir nennen uns doch Nachfolger Jesu, oder? Menschen, die mit der Bibel vertraut sind, können den Auftrag der Berufung wahrscheinlich sofort sagen. Bibeltext, Matthäus 28, Vers 19, geht hin in alle Welt, machen zu Jüngern. Hören wir da eigentlich genau zu? Jesus sagt, geht hin zu allen Völkern. Ich glaube, wir Christen haben diesen Teil von Jesu Auftrag etwas abgewandelt und uns zu eigen gemacht, was Jesus in Matthäus 11 sagt. Wo er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen sind. Kommt her zu uns in unsere Gemeinden. Wir werden euch dann dort sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Wir tun das mit Worten, die ihr noch nie gehört habt oder mit denen ihr wenig anfangen könnt. Aber der Geist Gottes wird euch diese schon erklären. Wir nehmen euch liebevoll auf in unseren Gottesdiensten oder Veranstaltungen. Danach müsst ihr selber klarkommen. Kommt her zu uns, wir helfen euch. Könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr, jetzt übertreibt ihr aber ein bisschen? Vielleicht auch, manchmal muss man ein bisschen was überspitzen, um was deutlich zu machen. Jetzt bin ich gerade durcheinander geraten, kein Problem. Paulus in 1. Korinther 9, 16 nochmal. Denn wenn ich Gottes gute Nachricht verbreite, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ich muss sie verkündigen. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Wehe mir, sagt er, wenn ich es nicht tue. Gottes gute Nachricht zu verkünden ist weitaus mehr, als in einer christlichen Gemeinde zu predigen. Unser ganzes Leben soll ein Brief Christi sein. Und das sagt leider oftmals mehr oder anderes als das, was wir reden. Es gibt da den einen Spruch, kann nicht verstehen, was du sagst, weil dein Leben lauter spricht als das, was du redest. Glauben, Leben ist die Aufgabe, die uns der gibt, den wir Christen unseren Herrn nennen und als dessen Nachfolger wir uns bezeichnen. Jesus hat uns vorgelebt, wie das aussehen soll. Er ist zu den Menschen hingegangen, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen gefeiert. Und das waren nicht die Frommen seiner Zeit. Das war nicht in den Kirchen und Synagogen da, wo sie lebten. Da ist er auch mal hingegangen. Aber er hat die Leute aufgesucht. Und für Paulus war es ein Muss, diesem Jesus nachzufolgen, das ihm gleich zu tun. Zu den Menschen zu gehen, um sie zu gewinnen. Es ist eine Herausforderung, in einer Gemeinde Gottes Wort zu verkünden. Und es ist eine andere, dies im Alltag, im Leben, da wo wir sind, zu tun. Es ist eine Herausforderung in einer Gemeinde, das weiterzugeben auch, was uns unser Herr Jesus ans Herz gelegt hat. Vielleicht sind wir da manchmal zu zaghaft, auch im Alltag, und wissen nicht, wie und wann wir es tun müssen, denn wie wir das tun sollen. Manchmal tun wir es auch verkrampft wahrscheinlich. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief genau zu diesem Thema: Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch dann nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid zur Rechenschaft bereit. Bereit sein, auf die Fragen der Menschen zu antworten, was der Glaube an Jesus Christus in meinem Leben bewirkt hat und für Auswirkungen hat. Schön, wenn wir das hier machen, innerhalb der Gemeinde. Noch besser, wenn wir es da tun, wo die Menschen leben, die Jesus nicht kennen. Und das ist letzten Endes, das ist Freiheit. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, was man vorher gesungen hat, auf der ein großer Segen liegt. Und dazu möchte ich euch ermuntern, dazu möchte ich mich ermuntern, nicht nur hier Gottes Lob weiter zu verkünden, sondern da, wo wir sind, durch unser Leben, durch unser Reden. Amen. Wollen noch beten miteinander, ja? Jesus Christus, du bist unser Herr, unser Heiland, du hast uns vorgelebt, ja, wie du mit Menschen umgegangen bist, und wir nennen uns deine Nachfolge, Herr, und wir wollen uns dein Wirken, dein Handeln in unseren bescheidenen Möglichkeiten auch, wir wollen das nachtun, Herr. Dazu braucht es Mut, dazu braucht es Blick für andere, dazu braucht es Mut, auch manche Grenzen zu überschreiten, manches zu tun, manches zu lassen. Und dafür braucht es auch Zeit, Herr, um Menschen zu gewinnen. Das ist keine einmalige, schöne Predigt halten und dann die Menschen alleine lassen, sondern dazu braucht es Zeit, sich um Menschen zu kümmern. Und wir möchten einfach bitten, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass wir auch die Kraft bekommen, das eigene loszulassen und dich wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Dich, den Herrn, die Mitte unseres Lebens sein. Hilf uns dabei, Herr. Hilf uns auch, dass uns klar wird, was es heißt, wenn Menschen dich nicht kennen, dass sie verloren sind, dass sie Rettung brauchen. Herr, und hilf uns, das mit den Worten zu tun, dass die Menschen das verstehen. Gib uns die Kraft dazu und deinen Segen. Wir allein können es nicht machen, aber du kannst uns gebrauchen, Herr, dass Menschen zu dir finden. So wie es Paulus ein Herzensanliegen war, so wollen es auch wir bitten, dass du uns das mehr und mehr ans Herz legst, Herr. Hab du Lob und Dank dafür, dass du uns die Möglichkeiten, Gelegenheiten und auch die Kraft dazu gibst, Herr. Amen.